Wie viel Egoismus braucht es, damit man wirklich ein Sieger wird, damit man ein Killer wird?
Die Frage ist, wie geht man damit um? Ist es ein gesunder Egoismus oder einer, der dich zerstört? Yannick Sinner oder Roger Federer oder John McEnroe oder wer auch immer, also den könnte ich anrufen, wenn ich wollte.
Wie reich müssen die Eltern sein, damit am Ende vielleicht doch eine Profikarriere möglich ist?
Die Doping-Diskussion ist eine, da kann man einen eigenen Podcast füllen.
Dominik Thiem, ist er zu früh in Sportpension gegangen aus deiner Sicht? Wäre da noch mehr möglich gewesen?
Dieses Duell zwischen zwei Spielern, wo du nie weißt, wie es ausgeht, das ist schon eine lässige Geschichte.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres reizvollen Podcasts Mensch Merkur. Ich freue mich sehr auf die heutige Episode und das liegt zu 117% an unserem extrem interessanten Gast. Ich versuche ihn mit der notwendigen Bescheidenheit ganz kurz anzumoderieren. Er ist einer der erfolgreichsten Sportmanager des Landes. Er ist einer der erfolgreichsten Sportmarketing-Profis des Landes, ein sehr erfolgreicher Agentur-CEO. Man kennt ihn als Turnierdirektor der Erste Bank Open in Wien. Ein Turnier, das er ganz groß, auch global positioniert hat, das jährlich Rekorde bricht und weiter brechen wird. Zudem ist er Berater der Graz 99ers und noch vieles mehr, über das wollen wir heute alles ein bisschen sprechen. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Herwig Stracker.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Im Notfall werden wir es nachreichen. wie immer würden wir zu Beginn ganz kurz mit einer kleinen Fragerunde beginnen. Du bekommst ein paar spannende, kurze Fragen und gibst hoffentlich noch spannendere Antworten. Mhm. Bist du bereit?
Die Latte liegt hoch, ja.
Du kannst an dem Punkt eigentlich nur verlieren. Erste Frage. Gab es einen Moment in deiner Karriere, in dem du fast alles hingeschmissen hättest? Studium nicht involviert?
Nein, gab es eigentlich nie. Ich bin ein positiv denkender Mensch und habe immer Lösungen gesucht und gesehen und gefunden.
Talent oder Timing?
Timing.
Der größte Mythos im Profitennis?
Der größte Mythos im Profitennis? Dass es gibt. Naja, dass es für die Spieler ein angenehmes Leben ist, wo man auf der Welt herumkommt und die ganze Welt sieht. Das ist nicht so, man sieht immer nur die Flugzeuge, Umkleidekabinen und Hotelzimmer und natürlich die Center Courts.
Verdirbt Geld den Sport?
Nein, glaube ich nicht. Geld ist ein Anreiz. Und die Sportler, die ich betreut habe und auch die ich kenne, haben noch nie für Geld gewonnen. Also das ist dann immer die Folge des Sieges.
Mein Arbeitstag beginnt mit
Sport eigentlich, ja. Also wenn es geht, versuche ich Sport zu machen und mich zu dehnen. Das ist in meinem Alter immer mehr und mehr wichtig.
Ist Dehnen Sport? Zusatzfrage.
Nein, Dehnen ist nicht Sport, aber das gehört dazu zum Sport. Und ja, die Muskeln werden immer und die Bänder werden immer älter.
Ohne gehe ich nie aus dem Haus?
Ohne mein Handy.
Was ist schwieriger, Weltklasse-Spieler zu managen oder ein Weltklasse-Turnier?
Also Weltklasse-Spieler zu managen ist definitiv schwieriger, weil man viel weniger Einfluss hat. Beim Turnier kann man, so Gott will, das meiste steuern. Bei Spielern kommt sehr viel von außen rein und natürlich auch vom Spieler selbst.
Mehr Tradition oder mehr Entertainment? Wohin geht die Reise im Profisport?
Entertainment, ganz klar. Also das ist, Sport ist jetzt mittlerweile Entertainment und nicht mehr nur Sport und daher geht es klar in die Richtung.
Was ist gefährlicher für ein Turnier, schlechte Spieler oder schlechte Sponsoren?
Gefährlich ist, glaube ich, die falsche Frage, aber ich glaube, das Wichtigste ist das Produkt und dann folgen die Sponsoren. Das heißt, schlechte Spieler sind in dem Fall nicht so gut.
Wann hast du zuletzt bewusst ein Risiko genommen, das auch schiefgehen konnte?
Also das ist ein sehr riskanter Beruf, den ich ausübe und ich habe ja auch studiert und dann viele haben gesagt, warum ich das mir überhaupt antue und ich bin nach 30 Jahren noch immer im Geschäft, also habe ich meistens die richtigen Entscheidungen getroffen, aber es vergeht kein Tag, wo man nicht eine gewisse riskante Entscheidung trifft.
Wie gehst du mit Social Media um?
Ich verstehe nicht, warum man unbedingt wissen muss, wo meine Freunde jeden Tag sind und was sie gerade tun und was sie kochen, also bin prinzipiell schon dafür und ich finde es auch gut, weil es viel Nähe erzeugt. Also im Spitzensport, die Spieler sind viel persönlicher mittlerweile und angreifbar geworden durch Social Media. Aber im privaten Bereich, muss ich ehrlich sagen, interessiert mich nicht. Ich habe meine WhatsApp-Gruppen, da sind meine engsten Leute drinnen, das ist mein Social Media.
Interessante Frage, Djokovic, Federer oder Nadal?
Federer.
Stört dich der Egoismus in der Tennisszene immer noch?
Nein, weil das ist part of the game, also im Sport musst du Egoist sein und ich glaube, dass früher teilweise noch mehr Egoismus da war, der zumindest gezeigt wurde, auch wenn es nach dem Match oder nach dem Sport dann einfach viel lustiger gegangen ist, weil es eben kein Social Media gab. Mittlerweile ist der Egoismus, glaube ich, ein bisschen kleiner geworden, einfach weil die Teams größer geworden sind und man als Sportler oft gar nicht mehr weiß, warum man jetzt noch gewinnt oder kämpft, weil rundherum natürlich eine große Maschinerie dranhängt.
Perfekt, das war die Fragerunde.
Habe ich überstanden.
Das Gröbste haben wir überstanden. Jetzt kommen wir zum Gespräch und ich würde gerne da anknüpfen, wo du eh schon warst, wo du gesagt hast, es ist immer mit Risiko verbunden. Als du damals noch BWL- und Jus-Student warst, war da in deinem Kopf schon die Visualisierung, ich möchte einmal oder ich werde einmal einer der erfolgreichsten, auch wenn du das jetzt selbst vielleicht nicht so beschreiben würdest, ich darf das, Sportmanager und Sportmarketing-Profis des Landes und Eventer und ich werde auch global, du bist ja, das habe ich vergessen zu erwähnen, einer der, zumindest der wichtigste österreichische Tennisfunktionär, auch global, als Mitglied beim ATP-Board. Hast du das irgendwann visualisiert im Studium oder wie war da damals die Abfolge biografisch bei dir?
Nein, das ist passiert. Die Zutaten gab es schon. Also ich habe sehr, sehr viele Events organisiert bei der größten Seminarorganisation damals während des Studiums und ich war immer tennisaffin, auch wenn ich als Leistungssportler aus dem Schwimmen gekommen bin. Aber die Zutaten gab es und das Interesse gab es. Ich war beim GRK immer mit dabei bei den ganzen Superliga-Meisterschaftspartien und habe natürlich dann den ein oder anderen Spieler kennengelernt. War mit Thomas Muster auch beim Bundesheer, also ein Schwimmer, er ist Tennisspieler. Also ich habe schon immer den Kontakt gehabt, aber es war nie die Idee, dass das mein Beruf wird und habe dann im Jus und BWL studiert und irgendwann ist es einfach entstanden. Ja, über Edwin Weindorfer, den ich dann kennengelernt habe, eh beim GRK und habe ein paar Gespräche geführt und gemeint, es wäre die Zeit für ein Event in der Steiermark. Event war 1991, wo wir begonnen haben, noch nicht so geläufig. Mittlerweile ist es ein Schimpfwort, sage ich immer, also ist schon fast alles ein Event, aber ja, und dann ist es entstanden und mein Vater hat mich ein paar Jahre noch gefragt, wann ich einen gescheiten Beruf erlerne, so quasi. Erlerne nicht, aber ausübe. Nein, aber es ist relativ schnell dann dem Erfolg gewichen und ist dann größer und größer geworden.
Aber war das damals sozusagen, als du darüber nachgedacht hast, auch mit einem Freund und Partner, hat man sich diesen Business Case durchgerechnet? Wie lang oder war da viel Intuition, Bauchgefühl auch dabei zu sagen, wir machen ein Event, vielleicht verdienen wir im Idealfall was damit, vielleicht hat das ein gewisses Echo und es wird größer? Oder wie bist du oder wie seid ihr damals herangegangen an dieses Business?
Na, wir haben natürlich schon gerechnet, aber das war nur Idealismus am Anfang. Also das war. Aber ich komme ja aus dem Wirtschaftlichen und natürlich wurde alles gerechnet, aber nicht im Sinne eines Businessplans und wo steht man in 5 Jahren, so wie es heute passiert. Es ist ja heute auch generell, wenn man ein Unternehmen gründet, oft dieses Gefühl der Exit-Strategie. Also man denkt schon, bevor man gegründet hat, an den Exit und wie kann man da am meisten Geld mitnehmen. Das gab es überhaupt nicht und ist ja nicht unbedingt meins. Also ich bin kein großer Freund dieser Strategie. Weil wenn man ein Unternehmen aufbaut und gut aufbaut, dann kommt der Exit vielleicht irgendwann eh von selbst. Das heißt, wir wollten einfach was Tolles machen. Das war Tennis am Dach damals. Das war schon allein für sich idealistisch. Da erzähle ich immer die Geschichte, wie von der ATP kommt immer jemand die Turnieranlage anschauen. Und der ist gekommen und da gab es das Dach und sonst gar nichts. Und dann hat er gesagt, und wo ist die Tennisanlage? Und dann haben wir gesagt, ja, das wird, also der hat uns nicht geglaubt. Und nach 2 Tagen Squash-Tennis spielen und ein bisschen was trinken miteinander, haben wir dann so weit gehabt, dass er uns das Vertrauen geschenkt hat. Wir waren damals 25 und gesagt, okay, ich vergiss es, ich mach das einfach, ich glaube an euch. Und waren dann, glaube ich, 10 oder 15 Jahre das beste Challenger weltweit mit dem Tennis am Dach in Graz.
Wie kann man sich das grundsätzlich vorstellen? Also man hat jetzt eine Idee, ich weiß nicht, ob es jetzt heute noch in der Umsetzung ähnlich ist oder vom Prozess. Und du klopfst an bei der ATP und sagst, wir hätten da eine Idee, wir hätten eine Location und die kommen immer noch. Und das ist so, oder wie ist der Prozess? Wenn man Lust auf ein Tennis-Event-Turnier hat?
Ja, da muss man unterscheiden. Also im Challenger-Level geht es noch, dass man sagt, ich habe eine Idee, es gibt auch in der Steiermark ein Challenger in Bad Waltersdorf, das gut läuft. Aber auf der höheren Ebene geht es nicht mehr, weil da sind die Lizenzen vergeben für die Turniere. Also jeder Ort hat seine Lizenz. Und es geht dann nur mehr, selbst wenn man die beste Idee hat, wenn man jemand anderen das abkauft. Aber generell bei Veranstaltungen, ich habe nach wie vor noch immer Ideen, viele Ideen und ständig, bin viel auf der Welt unterwegs, sehe viel und teilweise möchte ich das dann auch umsetzen. Also das ist nach wie vor geblieben, dieser Reiz, ein Risiko einzugehen und eine neue Idee zu verwirklichen.
Und war das damals, als es dann dieses Tennis am Dach auch gab und sozusagen dann dieses erste Event, war das je an der Kippe jetzt auch finanziell oder war das ist das von Beginn an relativ geschmeidig passiert? Oder hat es da Momente gegeben, wo du gedacht hast,
es war ein großer Erfolg, aber finanziell war das, also ich glaube, wir haben uns wahrscheinlich 10 Jahre lang kein Geld rausgenommen aus der Firma. Also Edwin war Tennistrainer, hat da Geld verdient, ich habe aber andere Geschäfte noch nebenbei gemacht. Also verdient haben wir erst, weiß ich nicht wann, müsste man überlegen, aber 10 Jahre später das erste Mal und so richtig ist es erst die letzten 5 bis 10 Jahre ins Laufen gekommen. Aber das war immer die Idee zu wachsen, immer größer zu werden, neue Turniere zu machen, neue Büros aufzumachen. Also deswegen zur ersten Frage, das war eher die Vision, was Größeres aufzubauen, ohne dass man jetzt schon gesagt hat, das müssen 5 Turniere sein und das musst du in den 3 Ländern oder mit den und den Leuten. Diesen Plan gab es eigentlich nie.
Okay, wenn du jetzt, weil du es vorher erwähnt, das habe ich ganz spannend gefunden, dass heutzutage ist ja schon alles ein Event, egal wie groß, egal wo, egal wer. Was hat sich da verändert in dieser Mentalität, in dieser Kultur zu deiner Zeit, wo ihr damals sozusagen am Dach Tennis gespielt habt?
Ich glaube, wir waren die Ersten oder wenn nicht einer der Ersten, die eben ein Event gemacht haben aus einer Sportveranstaltung mit dem Tennis am Dach. Das war eine Story. Das war also nicht mehr, wir hätten auch gehen können in einen Tennisclub und dort einen Challenger machen. Wäre vielleicht nett geworden, aber wir haben damals gesagt, okay, es kostet uns 3-mal so viel Geld, aber wir gehen dorthin, wo die Wirtschaft ist, wo das Geld ist, in ein Shoppingcenter. Haben die überzeugt, was mich sehr stolz macht, das war damals Gelände von IKEA und Mediamarkt und das sind beide Gründer, also sowohl der Ingvar Kamprad, das IK von IKEA, der sein Sanctus geben musste, weil IKEA noch nie Sportsponsoring gemacht hat und mit dem ich mich auch einmal persönlich getroffen habe und auch der Leopold Stiefel, einer der Gründer von Mediamarkt, damals auch persönlich. Also da haben wir schon relativ früh sehr, sehr gute Kontakte bekommen und die Leute haben einfach unseren Idealismus, unsere Herangehensweise geschätzt und wir haben damals eigentlich ein Event daraus gemacht. Es war kein Tennisturnier, die Leute sind gekommen, VIP-Bereich war damals ganz neu. Das ist mittlerweile alles State of the Art und alles logisch und gehört dazu zu jedem Event, aber wir haben es eigentlich damals schon erfunden, würde ich nicht sagen, aber wir waren sicherlich einer der Ersten, die das auf einem professionellen Level größer gemacht haben. Und jetzt ist es mittlerweile, da kommt uns die Stadthalle ein bisschen zugute, weil Indoor leichter ein Event zu organisieren ist als Outdoor oder zu inszenieren ist als Outdoor. Und wir spielen halt die gesamte Orgel der Unterhaltung. Ja. Und wir, das merke ich jetzt als ATP, unsere Mitbewerber sind die Unterhaltung. Ja. Also das sind die Netflix und mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. Deswegen muss unser Sport auch Unterhaltung werden, damit er nach wie vor konsumiert wird, auch wenn das einige Traditionalisten vielleicht nicht so gerne hören.
Es ist spannend, immer zu hören jetzt von dir aus erster Hand, was damals auch notwendig war, abseits von einer coolen Idee, wie du als Mensch den Idealismus dann wieder an andere Menschen verkaufst, wie du sie mitnimmst, wie du die Story erzählst, wie die Story dann auch ankommt. Und man sieht ja dann oft nur, okay, das ist ein cooles Event. Man sieht dann die Promo, man sieht die öffentliche und mediale Resonanz. Aber wie du dann auch sagst, was es dann auch finanziell für dich im Hintergrund bedeutet und wie viele Nebenjobs du dann sozusagen dann nachts und tags dann noch beackern musst, das sieht ja keiner am Anfang. Also das ist ja so oft so dieser der Mythos, man macht was und man sieht dann nur diese Oberfläche und sieht dann sozusagen diesen Glanz und diese Seite erwähnen dann die meisten halt nicht oder ist in der Erzählung dann oft ausgeklammert. Ne?
Ja, das ist, sieht man immer wieder und natürlich schaue ich jetzt mit einer gewissen Distanz dazu, aber ich habe ja dann in New York gearbeitet, also nebenher einfach Geld verdient und wenn man jetzt auch schaut, diese Startup-Szene, da sind oft Leute Millionäre in den Medien, aber wenn du dann wirklich weißt, am Ende des Tages, ja, am Papier haben sie vielleicht die 20 Millionen, aber in Realität leben sie noch immer in einer kleinen Mietwohnung, weil das halt nicht immer das Gleiche ist. Also bis man dann dorthin kommt, dass man diesen Erfolg auch monetarisiert, das dauert oft lange, bei uns lange, bei Startups ein bisschen kürzer, aber da ist die öffentliche Meinung oft schon sehr, sehr divergierend von der Realität.
Spannend. Wir haben es im Vorgespräch kurz angerissen, ich habe es ja da erwähnt, du bist auch bekannter Sportmanager, also du hast Sportgrößen, die du begleitest und begleitet hast, Namen, wie gesagt, vom Kollegen Thomas Muster bis zu Thomas Wanek. Wie hat das begonnen, auch diese Form des Netzwerkens, war das auch immer sozusagen ein Teil von dir, dass du mit Menschen, zu Menschen, von Menschen, kannst du das einmal kurz erzählen?
Ja, es ist ja sowieso so, dass der Mensch in unserem Business im Mittelpunkt steht. Also es passt irgendwie gut zu Merkur, aber es ist so. Das heißt, du musst als Veranstalter, gerade in den ersten Jahren, habe ich oft das Beispiel erzählt, der Generaldirektor von der Generali, Konkurrenz, Aber Hauptsponsor unseres Turniers in Graz und gleichzeitig, wie der gekommen ist, ist aus dem Kanal gerade der Installateur aufgekommen und gesagt, das Problem mit der VIP-Bereich-Zuleitung haben wir fixiert. Also, und du musst in der gleichen Situation mit beiden auf einer Ebene kommunizieren, dass sie dich verstehen. Und das hat gut funktioniert. Und ich glaube, dass das eine meiner Stärken ist, eben das Kommunizieren mit Menschen und Überzeugen auch von Menschen. Jetzt nicht unbedingt auf einer hard-selling Art und Weise, aber doch, dass es überzeugend rüberkommt, kompetent rüberkommt, und das dürfte einige Sportler und Persönlichkeiten eben angesprochen haben, weil die mich dann auch angesprochen haben, ob ich sie managen möchte. Das ist natürlich, wenn man, wie ich vorher erwähnt habe, während seines Studiums viel mit doch dann Sportlern auch zu tun gehabt hat und Persönlichkeiten, schon ein Anreiz. Und jetzt bin ich schon stolz, dass ich natürlich eine Handynummer von einem Yannick Sinner oder Roger Federer oder John McEnroe oder wer auch immer, also den könnte ich anrufen, wenn ich wollte, du selten, aber das ist dann schon ein, das macht mich persönlich stolz, abseits von allen anderen Erfolgen. Und dieses Managen von Sportlern hat dann über persönliche Kontakte begonnen, und die haben mir, wie gesagt, vertraut in meine Fähigkeiten, und mit Markus Schopp hat es begonnen. Damals war noch bei Champions League und ist dann über Thomas Muster, Thomas Warnek, Dominik Thiem, Mirna Jukic, also gibt es ganz viele, ich habe jetzt, glaube ich, 20, 30 schon betreut und hat großen Spaß gemacht.
Wie wichtig ist das Netzwerk in Summe, abgesehen davon, wie man jetzt genau dazukommt und welche Persönlichkeitskriterien wichtig sind, wie wichtig ist es für deinen Erfolg persönlich und danach fürs Business?
Ja, es ist gerade in Österreich, das sehe ich auch, wenn ich international unterwegs bin, sehr, sehr wichtiger. Also ein Netzwerk zu haben in dem doch kleinen Markt ist enorm wichtig. Und ja, mit dem Netzwerk von heute, vor 20 Jahren, wäre vieles leichter. Aber ja, das kommt, lässt sich nicht vermeiden, wenn man erfolgreich ist. Und passt auch gut. Und Netzwerk heißt aber auch immer, dass man auch was geben muss und nicht nur nehmen. Und ich glaube, das hält sich bei mir gut die Waage.
Und du hast vorher erwähnt, es kommt dann eben auch, und weil es gibt jetzt, glaube ich, wenig Crashkurse, wie baue ich mir ein erfolgreiches Netzwerk auf, sondern das muss eben auch passieren. Ich glaube, da gibt es jetzt wenig Tipps zu sagen, das gibt jetzt die drei Regeln, damit du dann irgendwo in den richtigen Kreisen verkehrst oder bei dem Club dabei bist, sondern ich glaube, da ist ja dafür Persönlichkeit und Umfeld dann auch wichtig, oder?
Genau, also was ich gelernt habe oder gemerkt habe, dass diese Veranstaltungen und diese Mitgliedschaften, wo man am Anfang glaubt, da muss man dabei sein, dass die eigentlich am wenigsten fürs Netzwerk bringen. Aber es entsteht durch Kontakte, und jedes Netzwerk wird besser, wenn das Netz enger wird. Also wenn mehr Verbindungen von einem zum anderen Knoten entstehen, und das ist einfach persönlicher Kontakt. Das heißt, man muss natürlich mit möglichst vielen Leuten viel Kontakt haben. Wo das dann ist, das bleibt jedem selbst überlassen, ob das am Golfplatz, beim Club oder woanders ist. Aber die Geschäfte werden dort nicht abgeschlossen, aber das Netzwerk wird dadurch besser, und das hilft natürlich dann. Weil wenn man Personen kennt, das ist einmal so im Leben, dann tut man sich auch leichter, dann hat man mehr Vertrauen auch in sie, und dann kann man leicht auch mit ihnen Geschäfte machen.
Naja, ein Netzwerk hat halt hin und wieder, ist ein bisschen negativ konnotiert, meistens von denen, die keins haben, aber...
Ja, und auch die das eben als Mittel zum Zweck machen. Das heißt, nur ein Netzwerk zu haben, damit man ein Netzwerk hat, ist, glaube ich, komplett falsch. Ja. Also da wäre ich oft froh, wenn es kleiner wäre, das Netzwerk. Aber das passiert einfach, wie ich vorher gesagt habe, und dann führt es dann ja schon auch zum Erfolg, wenn man, wie gesagt, die richtigen Leute kennt. Aber das Ziel zu haben, einfach viele Leute zu kennen und ein Netzwerk zu haben, ist, glaube ich, falsch.
Okay. Jetzt, wie gesagt, du bist viele Jahre dabei, hast alles, was du angegriffen hast, ist fast immer zu Gold geworden, wenn man es jetzt ein bisschen verspitzt formuliert. Du hast dich aber in der Zeit halt auch immer wieder neu erfinden müssen und an die Umstände und Verhältnisse und an Mentalitäten, und wie gesagt, da passiert ja viel in über 20 Jahren. Wie wichtig war dein Umfeld und dem, wie gesagt, von dem, wo du dann als Agentur hergekommen bist, deine engsten Freunde, deine engsten Partner, deine engsten Sparringpartner, wie wichtig war das um sich, und wie wichtig ist auch diese Neuerfindung?
Also die Neuerfindung ist elementar, glaube ich. Das ist nicht nur wichtig, die ist das Um und Auf, dass man ständig mit offenen Augen und interessiert und neugierig durch die Gegend geht, neue Dinge sieht. Das ist auch mein Motto, das ich mir unbedingt beibehalten möchte, egal wie alt ich werde. Einfach ständig zu lernen, immer begierig durch die Gegend zu gehen. Und ja, wenn man dann Erfolg hat, wie gesagt, auch das ist etwas, was man sich nie zum Ziel setzen soll, sondern das kommt dann, wenn man gut arbeitet. Dann ist ein privates Netzwerk oder Umfeld, das dich wieder auf den Boden der Realität zurückholt, sehr wichtig. Und da habe ich einen guten Freundeskreis, die dann entsprechend mich wieder runterholen, ja, auf ihre Art und Weise. Und natürlich die Familie, die mir ständig Rückhalt gibt und die da auch, die viele Zeit, die ich unterwegs bin, muss ich ehrlich sagen, sehr, sehr toll mich unterstützt hat, weil es nicht selbstverständlich ist. Ja. Also, dass man mehr als die zwei Drittel oder weiß nicht, wie viel des Jahres außer Haus ist also nicht selbstverständlich. Aber man lernt dann auch die andere Zeit intensiver miteinander zu verbringen.
Das ist ein guter Moment, um das Thema vielleicht ein bisschen konkreter anzustarten. Tennis, wenn wir den absoluten Profi und Insider ja da haben, ein bisschen über Tennis und über das Geschäft zu reden, vielleicht beginnend bei Österreich. Da gibt es viele Größen aus der Vergangenheit bis aktuell natürlich, dann Dominic Thiem als letzten ganz Großen, der für Legendenstatus gesorgt hat. Wie siehst du generell die Szene jetzt auch im Blick auf die Strukturen, Förderungen, Nachwuchs? Schwierig oder auch im Vergleich mit anderen Ländern mit einer ähnlichen Größe, wie reich müssen die Eltern sein, damit am Ende vielleicht doch eine Profikarriere möglich ist? Oder gibt es da in Österreich doch noch andere Wege vom Talent über Förderungen des Nachwuchs? Wie ist da die Balance bei uns?
Also meine provokante These ist, dass es, wenn jemand wirklich gut ist, es immer schafft. Ja. Also in jedem Land der Welt und also vielleicht jetzt nicht in Afrika, aber da wird man Tennis jetzt nicht so als Maßstab hernehmen. Aber wir leben ja auch, das ist sehr aktuell, in einer Zeit, wo Förderungen und Unterstützung der öffentlichen Hand weniger und weniger wird. Das heißt, auch alle Veranstalter und Kultur, die müssen alle damit leben, wie wir auf eigenen Beinen stehen, die Businesspläne umschreiben und das ist okay so. Und das Gleiche gilt auch für die Sportler. Also wenn du wirklich gut bist, wirst du einen Weg finden und es hat sich schon gezeigt, dass zu 80-90% private Initiativen mehr zum Erfolg führen, als die über den Verband. In Italien gibt es gerade ein Beispiel, wo der Verband einen sehr guten Job macht und wo es auch nachhaltig investiert wurde und wo auch wirklich viel zurückkommt. Aber ansonsten versuchen die Verbände immer ihr Bestes, aber sie stoßen immer wieder auf Konflikte, private Interessen, Eigeninteressen von Trainern, von Spielern, von anderen. Das heißt, da hat leider der Verband noch, bei Muster Skov Antonic damals hat auch der Verband eine wichtige Rolle gespielt, aber das sind eher die Ausnahmen leider. Obwohl die Verbände gut arbeiten, muss das so klar sagen.
Aber am Ende hast du wahrscheinlich immer das private Risiko zu sagen, wenn es dann, egal auf welchem Level, auf Tour geht, die Kosten, die halt entstehen durchs Reisen, durch Hotel, durch Trainer, was auch immer, bis hin zum Physio, das ist halt, bleibt immer ein Risiko. Ne? Investieren das und am Ende geht es dann mit Erfolg auf und ich refinanziere mich dann, aber das abzunehmen wird auch schwierig wahrscheinlich, oder?
Nur über Verband. Das ist schwierig, ja. und der Tennisspieler ist Unternehmer. Der ist Independent Contractor, wie es so schön heißt, im Unterschied zum Fußballer. Wie ich die Fußballer damals betreut habe, die sind eben, es ist sehr, wir kommen zum Match und das war's dann und alles andere wurde ihnen abgenommen. Oder der Thomas Warnecke zum Eishockey. In der NHL, der ist einfach ohne irgendwas hingegangen und ist wieder heimgegangen. Als Tennisspieler musst du alles für dich, um dich herum organisieren. Und das ist, du bist der Unternehmer. Das habe ich dem Dominik oft gesagt, dass er der Unternehmer ist. Er stellt die Leute an, er stellt sein Physio an, er muss die Entscheidungen treffen. Das ist ein Riesenunterschied. Und Unternehmertum beinhaltet auch Risiko. Das heißt, wenn ich jetzt diese hohen Anlaufkosten habe, in einem Unternehmen sind es halt Investitionen, beim Sportler, der an sich glaubt, sind es die ersten Jahre, wo er halt in Wettkämpfe investieren muss. Und klar, da wird es oft schwierig und da müssen Eltern oft bürgen und da müssen private Gönner her. Aber es gibt dann doch immer wieder irgendeinen Weg, der dann einen Erfolg führt. Und wenn man sehr früh auch talentiert ist und Talent zeigt, dann gibt es auch diese Leute, die dich unterstützen. In den meisten Fällen.
Gibt es irgendeine Formel, wo man sagen kann, okay, wenn man jetzt auf Profi-Niveau spielt, man hat diese Kosten, ab wann fließt da was zurück, dann auch mit Preisgeldern, vielleicht auch mit Sponsoren, in welcher, weiß ich nicht, in Weltrangliste, wo muss man da ungefähr angesiedelt sein, damit sich das rentiert?
Also Tennis ist jetzt, ja, mittlerweile geht es uns ja sehr gut, glaube ich, den Spielern auch. Und wir haben ja auch ein Programm als ATP jetzt vor ein paar Jahren ins Leben gerufen, das nennt sich Baseline, wo ein Spieler, der verletzt ist, auch das ganze Jahr das Preisgeld bekommt. Also wir sind schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Vom Ranking her ist Top 100 immer eine signifikante Grenze. Warum? Weil man als Top 100-Spieler bei allen vier Grand Slam-Turnieren teilnahmeberechtigt ist. Und dort gibt es mit Abstand das höchste Preisgeld. Das heißt, viermal erste Runde Grand Slam sind ungefähr 300.000-400.000 Euro brutto, sage ich mal. Das ist schon mal schönes Geld, das man verdient mit vielen anderen. Also da hat man es auf jeden Fall geschafft. Unterschiedlich vom Land kann man wahrscheinlich sagen, ab Top 50 kann man sich dann auch was auf die Seite legen für die Zukunft und klarerweise Top 10, Top 20, da ist man dann reich. und nach hinten raus würde ich sagen, ja, Top 200 ist dann der Bereich, wo man dann beginnt auch zu verdienen. Aber man hat doch hohe Selbstkosten. Also selbst der Sebastian Ofen überlegt, nimmt dann Physio immer mit. Also das sind dann schon immer wieder Reisen, Hotel, das muss man alles selber zahlen als Spieler. Aber ich schätze mal, so 150, 200 kannst du zumindest davon leben, aber bei Weitem nichts auf die Seite legen.
Weil das, wie gesagt, auch das, glaube ich, stellt man sich lustiger vor. Man ist auf Tour, man sieht Länder, aber was da an Kosten dann entstehen in Summe, von, wie gesagt, vom Essen bis zum Physio, die schrauben sich schon hoch über das ganze Jahr.
Und auch die Jahresplanung, Roger Federer, wenn wir vorher darüber gesprochen haben, der konnte am Anfang des Jahres, weil er weiß, er hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, seine Planung machen und hat dann die 18 Turniere ausgewählt und seinen ganzen Reiseplan. Als Spieler über den 100 musst du oft schauen, kommst du dort rein? Nein, ich komme nicht, muss in einen anderen Ort fliegen, dann muss ich auf den anderen Kontinent. Das ist eine sehr mühsame Geschichte mit sehr viel Kurzfristigkeit, was noch mehr Kosten verursacht, weil natürlich dann wieder kommst du dort noch als letzter rein in den Hauptbewerb, musst noch schnell nach Frankreich fliegen. Und also das ist nicht lustig und beeinflusst auch letztlich die sportliche Leistung, weil das natürlich bei Weitem nicht so planbar ist alles. Ja. Also das ist schon ein harter Job, aber die Möglichkeit, wenn ich mal Top 200 bin, ganz nach vorne zu kommen, ist sehr groß, wenn ich einigermaßen gut spiele. Und das ist natürlich für viele dann die Karotte.
Vielleicht kurz der Blick über den Tellerrand Österreich, auch mit Blick auf 2025. Wie würdest du das Tennisjahr 25 mit allem, was so passiert ist, zusammenfassen? Überraschungen, Momente, die du erwartet hast, fader als gedacht, oder wie war das?
Naja, es war klar, das Duell Sinner-Alcaraz stand klar im Mittelpunkt, wobei man sagen muss, der Jannik hatte 3 Monate weniger zu spielen und insofern hat er in 9 Monaten die gleichen Punkte erreicht wie der Carlos in 12 Monaten. Also für mich die Nummer 1 des Jahres, auch wenn er jetzt das Nummer 2 abgeschlossen hat. Für Wien natürlich toll, dass wir so ein tolles Teilnehmerfeld gehabt haben. Und ansonsten kommen viele junge Spieler nach. So ein bisschen so jetzt wie im Skifahren, weil ich gestern das Rennen wieder angeschaut habe. Es sind einfach viele Junge, die riskieren und die weg von dem Establishment kommen und einfach tolle Leistungen bringen. Also da wird früher, später, glaube ich, was passieren, dass der eine oder andere anklopfen wird bei den beiden. Die sind zurzeit in einer eigenen Liga, aber ich glaube, das wird bald breiter werden, zumindest oder fallweise. Und wird sehr spannend werden. Und das ist das Schöne im Tennis, dieses Duell zwischen zwei Spielern, wo du nie weißt, wie es ausgeht. Das ist schon eine lässige Geschichte.
Wie gehen wir mit der Diskussion um? Sinner und Doping? Und ist das vom Tisch? Hat das euch irgendwie berührt in der ATP?
Nein, es ist vom Tisch für rechtlich. Aber den Jannik hat es schon massiv gestört. Er hat gesagt, er will. Also es gab einen Vergleich, der höchst fragwürdig war, muss man jetzt echt sagen, weil es gibt kein halb gedopt, also entweder ist man gedopt oder nicht, ja. Aber natürlich als Management muss man diesen Vergleich annehmen. Der Jannik wollte ihn nicht annehmen, weil er gesagt hat, ich bin nicht schuldig. Ich möchte gern als komplett Unschuldiger aus dem rausgehen, aber das Risiko, verurteilt zu werden, war dann doch groß und deswegen hat man den Vergleich gemacht. Das hat für ihn sicherlich, und die war jetzt auch vor Weihnachten bei der Familie und über das gesprochen, also für den ist die Welt zusammengebrochen, das glaube ich auch. Also ich bin da, aber ja, es war ein positiver Test. Und wie er zustande gekommen ist, ist ja öffentlich bekannt. Also das ist eine schwierige Diskussion gewesen und geht leider wahrscheinlich einigen anderen Sportlern auch so, dass es so knapp war und vielleicht sogar teilweise unschuldig. Viele andere sicher nicht. Also ja, die Doping-Diskussion ist eine, da kann man einen eigenen Podcast führen, ja. Bis hin zu den Spielen, wo jetzt gedopte Leute antreten dürfen. Ist ein sehr, sehr schmaler Grat, okay. und sehr schwierig.
Okay, wir haben es vorher kurz angerissen, das Thema Geld. Das betrifft jetzt nicht nur die Tennisszene, sondern wie kommerzialisiert ist der Profisport, wie viel Entertainment braucht es, wie viel Marketing, wie viel Buntheit, siehe Formel 1, dann auch natürlich mit dem Erfolg dahinter oder mit der Resonanz nach draußen. Wie siehst du diese Entwicklung dann auch mit so Formaten wie zum Beispiel das Duell der Geschlechter, wo der berühmte Grieche gegen die Weißrussin, wie nimmst du sowas wahr? Ist das okay, das ist halt Entertainment, das verlangen die Leute, das passt schon, aber so richtig Tennis-Mehrwert, naja.
Also einmalige Ereignisse wie Kyrgios gegen Sabalenka, da gibt es private Initiativen, es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Leute mit viel Geld auf der Welt, das heißt, wenn jemand sich das in den Kopf setzt, dann ist das finanzierbar und möglich, aber nicht nachhaltig. Das betrifft ja auch diese Six Kings in Saudi-Arabien, das wird nicht ewig da sein, es wird hoffentlich früher oder später verschwinden. Wir als ATP, das ist eine Tour, die nachhaltig ist, das heißt, da müssen wir uns schon überlegen, was wir tun und da haben wir früh erkannt, dass Idole und die Menschen einfach wichtig sind. Also die jetzige Generation und auch die Gesellschaft sehnt sich nach Idolen. Das ist in der Kultur, in der Musik, überall so, Film, Schauspieler. Und daher geht auch die Schere noch weiter auseinander zwischen denen, die ganz gut verdienen. Die verdienen unmenschlich und unmoralisch teilweise. Und die vielleicht 10, 20 Plätze dahinter sind, die dann ganz normal verdienen, die geht weiter auseinander, wobei auch die anderen gut verdienen. Das heißt aber, diese Idole sind wichtig und die haben wir zum Beispiel im Tennis. Wir haben gemerkt, dass mit Federer, Nadal, Djokovic irgendwann einmal diese Ära zu Ende gehen wird. War nicht schwer zu bemerken, aber haben früh begonnen, über ein Exchange, das war eine eigene Initiative, ein eigenes Ranking zu machen und den jungen Spielern schon eine Möglichkeit zu geben, Nummer 1 zu werden in ihrem Alter. Und das hat sehr gut funktioniert. Und diese ganzen Alcaraziner, Tsitsipas, ja, die kommen aus einer Generation, wo wir sie früh schon über Social Media auch zu Idolen gemacht haben. Und das ist diese Art Entertainment, das es braucht, mit allen Vor- und Nachteilen, inklusive Social Media, die dazugehören. Also unsere Sportler sind wahrscheinlich Filmschauspieler am Tennisplatz oder, keine Ahnung, Virtuosen in der Oper. Und auf diesem Label gibt es halt auf der Welt, weiß nicht, ein paar hundert Persönlichkeiten und das sind die Vorbilder und das, nach denen gieren alle.
Aber ein bisschen nervt es euch schon, wenn private Initiativen also dafür sorgen, dass es halt bei einem sehr dichten Kalender wahrscheinlich, wo eh schon ein paar hin und wieder jammern oder des Öfteren dann hinten raus dann diese Dubai-Turniere dann starten für Nona, viel Geld, wo dann halt die großen Stars auch mitmachen, das Verletzungsrisiko dann auch steigt, was dann halt auch wieder irgendwann auf euch rückfällt, womöglich, ne?
Ja, wobei der Spieler, wie gesagt, selbstständig ist. Das heißt, wenn er sich verletzt, tut er sich selber nichts Gutes. Im Fußball ist es anders. Wenn der so ein Turnier mitspielt oder dann und sich verletzt, ist der 3 Jahre beim Club noch und wird bezahlt. Das ist ein großer Unterschied. Und deswegen, Yannick Sinner zum Beispiel, spielt mehr oder weniger keine dieser Exhibitions. Ja. Der hat in Saudi gespielt, das waren seine erste. Und der Carlos Alcaraz als großes Gegenstück spielt auf der ganzen Welt und räumt natürlich viele Millionen Startgeld ab. Der Tour tut es eigentlich wenig weh, weil die sind immer Einzelinitiativen. Ja, und wird geschrieben, aber es selbst, ich glaube, Sinner hat jetzt irgendwo in Südamerika gegen Taylor Fritz oder wo, das nimmt ja keiner wahr in Österreich. Ein ATP-Turnier nimmst du wahr, wenn ein Turnier in Rio de Janeiro ist und du bist Tennis-Fan, schaust du dorthin. Das heißt, diese mit viel Geld finanzierten, die sind nicht nachhaltig, die werden auch wieder verschwinden. Das war die letzten 50 Jahre so. Und die Tour wird bleiben. Aber ja, es ist immer zwischendurch natürlich ein bisschen ein Kampf.
Spannend. Das eine Thema können wir uns nicht ganz so sparen, weil du einfach der absolute Insider bist und eben auch Manager von der letzten Tennislegende, die wir in Österreich gehabt haben, sofern ein Comeback nicht passieren wird, obwohl es aktuell sehr beliebt ist in diversen Sportarten. Dominic Thiem, Megatalent, Mega-Erfolg, einer der ganz Großen auch jetzt schon, obwohl er biologisch immer noch sehr jung ist. Wie war das damals oder anders gefragt, ist er zu früh in Sportpension gegangen aus deiner Sicht? Wäre da noch mehr möglich gewesen? Oder wie erklärst du dir sozusagen diesen Verlauf und dann auch dieses für viele vermutlich rasche, viel zu frühe Ende?
Also von außen gesehen sagt man natürlich, dass es mehr möglich gewesen wäre mit dem Talent. Aber man muss ja auch die Person des Sportlers eben sehen, die ja viele Entbehrungen hat und bei ihm war diese Covid-Zeit für mich gefühlt ein sehr starker Einschnitt in seiner Karriere. Er hat gewinnt ein Grand Slam, du hast keine Zuschauer, Australien 21, super in Form, dann wieder Lockdown. Also das hat mit ihm meines Erachtens einiges gemacht. Und er ist aus diesem 10-12 Jahre andauernden Rhythmus, jeden Tag Tennis zu spielen, auf einmal herausgerissen worden und hat gemerkt, dass das Leben eigentlich auch schön ist, also auch ohne Tennis. Und das ist so meine Analyse, warum er dann eigentlich 2021 begonnen hat, also hat sich verletzt auch, aber Verletzung ist oft nicht nur eine Verletzung, das ist auch oft ein Signal eines Körpers. Da habe ich das Gefühl gehabt, okay, dann war zumindest einmal eine Delle und ja, ist dann meines Erachtens auch nie mehr dieser Drang gekommen, wieder ganz vorn zu performen, obwohl er gut trainiert hat. Und dann ist das Ergebnis irgendwie, dass man sagt, okay, man möchte eigentlich nicht mehr und hat aufgehört. Das ist, wie gesagt, für viele viel zu früh gekommen. Wahrscheinlich hätte er auch nach wie vor das Zeug, vorne mitzuspielen, aber ich glaube nicht, dass er das noch einmal probieren wird. Und er hat sehr, sehr viel erreicht. Er hat mit seiner Unbekümmertheit und mit seiner positiven Grundeinstellung und seiner sehr netten Art auch seinen Spielern gegenüber sehr viele Freunde gemacht. Deswegen wird er jetzt im weiteren Leben einfach gut dastehen und wir werden sicher auch in Wien schauen, dass wir mit ihm das eine oder andere Projekt gemeinsam machen. Aber er hat eine tolle Karriere gehabt und der Fan kann nicht verlangen, dass ein Spieler das macht. Das ist einzig und allein die Entscheidung des Spielers und er hat sich entschieden, sie zu beenden, die Karriere.
Okay, das heißt, du hast jetzt all jenen, die hoffen, dass das Comeback passiert, ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen.
Never say never. Also ich muss ja auch erst selbst entscheiden, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ja.
Okay. In Österreich, was die mögliche Findung eines neuen Stars betrifft. Gibt es da Licht am Ende des Tunnels aktuell? Und wenn ja, wer, weiblich, männlich, ist da gerade eine gute Aktie?
Naja, weiblich, ich sehe in allen Medien, also die Lili Tucker macht einen sehr guten Job. Und das ist ja schön zu sehen. Also das Damen-Tennis war jetzt auch international jahrelang, wenn nicht jahrzehntelang, eher in einem tieferen Punkt und das Herren-Tennis oben. Und ich habe ja auch Zeiten im Kopf, wo es umgekehrt war. Ja. So wie Sharapova und so, da waren Zeiten, wo das Damen-Tennis populärer war als das Herren-Tennis. Und in Österreich scheint es jetzt in eine Richtung zu gehen, wo wir mit Damen-Tennis mehr Talent und mehr Potenziale haben. Jetzt haben wir auch eine eingebürgerte Spielerin als im Herrentennis, aber das kann sich immer wieder drehen und wenden. Wie gesagt, die Lili Tucker hat großes Potenzial. Mal schauen, wie die Sinja Kraus wird, die, glaube ich, auch einen guten Weg macht. Und ja, das geht dann oft schnell. Ja. Und dann gerade im Damentennis, muss man sagen, ist die Dichte nicht gleich groß wie im Herrentennis. Klarerweise ab Top 50 wird es genauso dicht, aber einmal dort hineinzukommen, sollte möglich sein für diese Spielerinnen und dann ist alles möglich.
Okay, noch ganz kurz, was mir gerade eingefallen ist und weil ich mich auch noch gut erinnern kann, wie lustig, wie spannend, wie herausfordernd war es damals in der Stadthalle, den Thomas Muster nochmal zu reaktivieren, dann ja auch gegen Dominic Thiem, so dieses Jung gegen Alt, wie war das damals? Das war ja...
Ja, Thomas hat ja einige Challenger gespielt, er wollte selber wieder aktiv sein, weil er einfach gemerkt hat, das ist sein Leben und auch das ist seine Motivation, körperlich fit zu werden. Und dann lag es auf der Hand, dass er noch in der Stadthalle noch einmal antritt. Dann waren die Begleitumstände nicht ganz ideal, weil seinem Vater schon sehr schlecht gegangen ist. Aber Fakt ist, es war eine Riesenshow für ihn. Und dann gibt es die Auslosung und du kannst 31 Gegner ziehen und er zieht den Dominic Thiem. Also nicht er, aber der Supervisor. Das war dann schon ein sehr interessantes Los und natürlich wie eine inszenierte Wachablöse und auch ein tolles Match für ihn, das nach wie vor legendär ist. Aber er hat gezeigt, dass man auch jenseits der 40 und die damals mit ihm trainiert haben, der hat 3 Stunden trainiert und ist nachher noch laufen gegangen, während die jungen 17-Jährigen alle fix und fertig in der Kabine gehangen sind. Also der hat schon eine außergewöhnliche Eigenschaft, sich zu quälen und an die Grenzen zu gehen und das, so wird man halt Nummer 1 der Welt.
Wie viel abschließend zum Thomas Muster, wie viel Talent und wie viel Maschine war in ihm? Jetzt wenn man sagt Talent versus investierte Arbeit, wie war da bei ihm?
Also Maschine gefällt mir gar nicht, weil der Thomas hat extrem viel Talent. Also wenn man sieht, der kann wahrscheinlich 1000 Mal mit einem Tennisball gabeln, das muss er mir noch. Also er hat nur erkannt, dass Talent alleine nicht hilft. Ja? Und dass man viel Arbeit dahinter stecken muss und dass die Fitness, er hat immer selber den Satz geprägt, dass ich möchte nicht ein Spiel verlieren wegen meiner Fitness, wegen mangelnder Fitness. Deswegen hat er zum Talent dazu noch sehr viel trainiert. Und ja, dann ist ihm dieser Beisatzmaschine auf Sandplatz, damals konnte man mehr Maschine sein, weil die Spiele länger gedauert haben. Und ich glaube, diese Kombination aus viel Talent und Arbeit haben ihn dann zur Nummer 1 der Welt gemacht.
Großartig. Abschließend nochmal ganz kurz das Thema. Jetzt ist Tennis natürlich ein Solosport, jetzt auch wenn das Umfeld und wenn der Betreuerstab vielleicht ein bisschen größer wird oder nicht. Aber du stehst dann dort unten ganz allein auf dich gestellt, viele Stunden am Center Court. Wie viel Egoismus braucht es, damit man wirklich ein Sieger wird, damit man ein Killer wird, aus deiner Perspektive? Und wie zeigt sich dieser Egoismus dann am Platz und auch abseits des Platzes?
Also ich glaube, ohne viel Egoismus wirst du kein Leistungssportler und kommst du nicht ganz nach vor. Also das braucht unbedingt diesen Egoismus, auch im Leben. Die Frage ist, wie geht man damit um? Und ist es ein gesunder Egoismus oder einer, der dich zerstört? Und ich glaube, jemand mit einem sehr großen, gesunden Egoismus hat auch das größte Potenzial, die Nummer 1 zu werden. Ich habe vorher den Roger Federer angesprochen, der war am Platz genauso schwierig für den Gegner und Egoist und hat viele kleine Mädchen gemacht, die niemand gesehen hat. Aber er war ein gesunder Egoist und er hat das einfach dann nie nach vorne gekehrt, war immer nach außen hin sehr charmant und sehr eloquent. Und ich glaube, das braucht es auch, um ganz nach vorne zu kommen. Aber in jedem Sport, und wie gesagt, ich bin in einem anderen Leistungssport aufgewachsen, da hat es oft Tränen und Dinge gegeben nach einer Niederlage. Also du musst ein Egoist sein, um nach vorne zu kommen. Und im Tennis ist es noch einmal schwerer, weil du einfach keinen Kontakt hast während eines Matches. Das heißt, du musst auch während eines Matches, das oft 5 Stunden dauert, wo du alleine vor 20.000 Leuten auf einer Bank sitzt oder spielst, musst du so egoistisch sein und so an dich denken, dass du alles andere ausblenden kannst. Und das ist enorm wichtig. Also das braucht es. Aber wie gesagt, wie man den Egoismus zur Schau stellt, ist dann eine andere Sache.
Wunderbar. Ich glaube, gesunder Egoismus ist ein schöner Moment, um diesen großartigen Podcast zum Ende zu bringen. Vielen Dank für deine Offenheit, deine Einblicke. Ich hoffe, du packst es irgendwann einmal in deine Memoiren, damit wir alle dann das nochmal nachlesen können, was du alles erlebt hast und noch erleben wirst. Das ist ja noch lange zu Ende. Wünschen dir jetzt schon alles Gute für den Herbst, für dein Turnier und für alle anderen Aktivitäten.
Vielen Dank.
Global, danke fürs Dabeisein. Herwig, bis zum nächsten Mal.
Dankeschön, ja, hat mich sehr gefreut.